Ja, wie gewohnt, die Zusammenfassung Gesundheit Teil 3. Wir kommen aus der Vergangenheit, das heißt, wir wissen jetzt, wo die verschiedenen Körper entstanden sind und weshalb manche Leiber von uns schon weiterentwickelt sind als eben andere. Und auch Paracelsus hatte dieses Wissen und darauf wird sich das jetzt ganz alles auch beziehen. Und zunächst zum Einstieg wieder kurz zwei Zitate. In einer Zeit, die gewohnt ist, Jugend, Schönheit, Unversehrtheit, Lebensverlängerung und Leidensfreiheit zum Götzen zu erheben, ist es unbedingt erforderlich, auch über die tiefe liegende Bedeutung, den Sinn gewissermaßen von Leiden, Schmerzen, Krankheit und Sterben nachzudenken. Leiden und Schmerzen können nämlich unser Wissen von der Welt vertiefen und erweitern, weil sie ein erhöhtes Bewusstsein wecken und damit echte Entwicklungshelfer werden. Das hat Rudolf Steiner in seiner Gesamtausgabe Nummer 184 mal zusammengefasst. Und das ist ja das, was bei Krankheit geschieht. Und wir dürfen immer wieder daran erinnert werden, dass wir nicht bestraft werden durch Krankheit oder durch Leid. Es passiert niemals eben zufällig und es dient auch keinem Selbstzweck und einer Bestrafung, sondern es ist eben eine Disbalance, wo wir auf unsere Schwächen aufmerksam gemacht werden. Und diese Schwächen behindern häufig unsere Weiterentwicklung. Und sie sind Rückmeldungen von unserer Seele, weil wie soll sich die Seele sonst anders ausdrücken? Sie tut es. Aber wenn wir diese Gefühlen nicht folgen, dann gibt es halt mal die Sprache des Körpers. Und die gilt es immer besser zu verstehen. Also unser Schicksal, unser Leid ist letztendlich zu unserer Heilung da. Ich möchte nochmal kurz, weil es ja in der Eingangsfolie auch war, dass ich gesagt habe, okay, wo kommen wir her mit unseren verschiedenen Leibern? Wir haben ja den physischen Leib, das ist das, womit wir uns am meisten identifizieren. Das ist auch der, der sichtbar ist. Zumindest den kann jeder sehen. Beim Ätherleib, der Lebenskraft, kann man auch sehen, wenn man die Menschen genau beobachtet und die Strahlung anschaut, auch in welchem Bereich der Ätherleib gut durchdrungen ist, also die Lebenskraft gut hinkommt, in welchen Bereichen eben weniger. Dann haben wir unseren Astralleib oder auch Sternenleib genannt und unser Ich. Und ihr wisst ja, dass eben das auf physischer Leib hat begonnen zur Entwicklung Saturn, der Ätherleib auf der Sonne und der Astralleib in dem Mond, aber nicht in unserem klassischen Mond, sondern man muss sich die Zustände da entsprechend beschreiben. Und eben unser Ich ist jetzt in der Erdenentwicklung da zu entwickeln, dass wir mit unserem höheren Selbst entsprechend umgehen können. Auch dadurch ist dann Krankheit besser zu verstehen. So, unser physischer Leib ist letztendlich unsere Willenskraft. Und wir bringen diese Willenskraft, unsere Qualität des heutigen physischen Leibes, bringen wir aus dem früheren Leben mit, aus der sogenannten Vererbungslehre. Bloß unsere Vererbungslehre bezieht sich nur meist auf unsere direkten Eltern, vielleicht noch auf die Großeltern oder Urgroßeltern. Letztendlich ist die Vererbung aber das gemeint, was wir nachtodlich, also was wir im letzten Leben, in den letzten Leben, entwickelt haben oder nicht entwickelt haben und was wir jetzt wieder mitbringen. Also unser physischer Leib ist letztendlich Ausdruck unserer Qualität, wie wir unsere Leben in Anführungszeichen vorher gestaltet haben. Und natürlich bringen wir unser Aussehen von den Eltern mit, aber mehr eben auch nicht. Und natürlich auch eine Grundkonstitution, weil sie geben uns erstmal aus Samen und Eizelle den Körper, aber in den ersten 7 Jahren findet da, wenn das Kind richtig in seiner eigenen Kraft sich entwickeln kann, die Stoffumwandlung statt. Das heißt, alle 7 Jahre haben wir komplett neu, auch in den Knochen, neuere Stoffe. Genau. Und diese Vererbung tritt immer mehr in den Hintergrund, wenn wir seelisch-geistig uns entwickeln und wenn Kinder sich auch gesund seelisch, geistig entwickeln, also wenn die Seele Einzug halten darf in gesunder Weise und das Geistige, das Ich eben auch gesund in den Körper kommen darf, dann tritt diese Vererbung immer mehr zurück. Die Vererbungskrankheiten und die seelische, geistige Verfassung des jeweiligen kommt dann mehr zum Vorschein. Beim Ätherleib sind eben prägend, was wir mitbringen, sind unsere Triebe und Instinkte, aber auch wie wir damit umgehen. Temperament ist ein Tippfehler, sorry. Dass wir eben, welches Temperament bringe ich grundsätzlich mit? Es gibt ja eben diese vier Temperamente, ihr kennt es ja auch schon, auch angelehnt an die vier Elemente. Und da geht es einfach darum, wie steht jemand grundsätzlich der Welt gegenüber, eher melancholisch, neigt dann zu Depressionen oder eben sanguistisch mit einem relativ leichtfüßigen Gang, dann eben der Choleriker, der vielleicht leicht mal ausrastet, ja, also zu viel Feuer in sich drin hat. Also auch die chinesische Lehre tritt da mit rein. Das sind aber auch alle unsere Gewohnheiten und unbewussten Handlungen drin. Aber sie können alle bearbeitet werden und auch das Temperament und auch den Charakter, wenn ich den will, kann geändert werden zum Guten bzw. für Wachstum hergenutzt werden. Unser Astralleib und Sternenleib ist für das prägend, sind unsere Gefühle und Gedanken. Es ist das, auch der Sitz unserer Seele. Ja, also da sind ja auch dann die vier Seelenanteile, es ist wie ein Gefäß. Und deswegen ist es da auch häufig so ein Mischmasch. Wir haben ja unsere Empfindungsseele, die Verstandesgemütsseele und die Bewusstseinsseele. Und in den ersten 7 Jahren wird letztendlich der physische Leib wie umgebaut, dann in den nächsten 2. Jahr 7, von 7 bis 14 der Ätherleib, dann von 14 bis 21 der Astralleib. Und das Ich sollte letztendlich überall dadurch ein gutes Zuhause finden. Und wenn es es nicht findet und wenn alles nicht gleichmäßig durchdrungen wird, in guter Weise, dann entstehen eben Krankheiten. Und anhand von dem Krankheitsbild kann man sehen, an welchen oder in welchem Leib man entsprechend arbeiten sollte, von der Therapieseite her angreifen sollte. Genau, das ist so die Sichtweise, die auch Paracelsus vertreten hat. Und das Ich ist halt das Jüngste und das ist das auch das, wo wir jetzt am meisten Schwierigkeiten haben, wo wir immer dieses Ich und Ego verwechseln. Da werden wir aber dann eben auch, welche Krankheiten zu was, das werden wir da entsprechend dann beim nächsten Mal uns langsam erarbeiten. Wer war jetzt Paracelsus und wie ist seine Lehre aufgebaut? Also Paracelsus 1493 bis 1541 hat er gelebt, heißt eigentlich Theodor Bombast von Hohenheim und er ist in Einsiedeln in der Schweiz geboren und, glaube ich, in Salzburg gestorben, hat aber viele Reisen hinter sich. Er war selber Leib- und Wundarzt, also für die innere Medizin und die Chirurgie ausgebildet, wobei ihm das immer wieder aberkannt wurde und er war auch der Einzige, der schon in dieser Zeit die Schriften eben in deutscher Sprache und nicht in lateinischer Sprache verfasst hat, sodass das gemeine Volk eben auch die Medizin verfolgen konnte. Und er hat letztendlich, kann man sagen, 5 Kernelemente und innerhalb den Kernelementen dann wieder Untergliederung. Und die Kernelemente sind letztendlich mal die Elemente von den 4 Elementen, Feuer, Erde, Wasser und Luft. Das kennen wir ja schon, das kennen wir auch, da ist ja auch sehr viel in der traditionellen chinesischen Medizin, die arbeiten da sehr stark damit. Da werden dann auch unsere Temperamente mit angeführt worden. Dann haben wir die nächste Säule, sind die 4 Säulen. Aus was sollte ein Arzt sein Wissen beziehen? Das heißt, er sollte die Heilkunst der Philosophie beherrschen, die Astrologie, die Alchemie und die Tugend. Und über diese sollte der Arzt Bescheid wissen oder sich halt, wenn, entsprechend Unterstützung holen. Da gehen wir gleich nochmal mit drauf ein. Dann die 5 Krankheitsursachen, er nennt es 5 Entchen, das muss man einfach auch von der Sprache, das war einfach eine komplett andere Sprache, viel philosophischer zu der Zeit und deswegen sind so Schriften auch manchmal schwer zu verstehen. Ich werde am Ende euch auch nochmal zwei Bücher nennen, wenn jemand da in die Heilkunst von Paracelsus stärker mit einsteigen möchte. Auf die fünf Enzien, die fünf Krankheitsursachen, gehen wir nachher noch mit ein. Dann hat er die Lehre von Antipathie und Sympathie gerne beschrieben und darauf fußt auch die Homöopathie von Samuel Hahnemann. Der hat es auch genommen, wobei es heißt, dass eben nur diese sympathische Behandlung wirklich zur Heilung führen kann. Das heißt, was der Körper eben gut aufnehmen kann und nicht das, was er im Prinzip ablehnt und ausspuckt. Also auf Dauer braucht es diese sympathischen Mittel, diese aufbauenden. Und dann eben noch die Lehre von den drei Prinzipien. Das sind letztendlich drei Zustände, einmal das gasförmige, das flüssige und das feste, also wie Medikationen gegeben werden oder verabreicht, aber auch wie sie hergestellt werden. Und das hat eben drei Prinzipien, das hat nichts mit den Stoffen an sich zu tun, sondern das sind die Zustände. Also Sulfur ist letztendlich das gasförmige, das Lufte. Dann flüssig ist das Merkur, das Fließende, ja, das immer in Bewegung sein. Und das Sal ist das Salz, ist das Verfestigte. Ja, also das sind die drei Prinzipien, nach denen man einfach auch Heilung verstehen kann. Beziehungsweise finden die sehr stark in der Naturheilkunde eben den Einfluss von der Herstellung von den alchemistischen Medikationen. Also der war Begründer letztendlich, wo er gesagt hat, darauf baut seine gesamte Lehre mit auf und darüber gibt es dann auch die Bücher von seiner Zeit. Und wir gehen jetzt einmal auf die vier Säulen, auf den Punkt 2 und auf den Punkt 3. Also hier nochmal die Übersicht über die vier Säulen der Heilkunst. Wir haben eben oben links die Astronomie, was auch dem Luft und dem Feuer zugeordnet ist. Ja, da ist das übersinnliche Wahrnehmen, aber auch die Erkenntnis von der Qualität der Zeit, so quasi alles hat seine Zeit. Auch die Krankheit und die Gesundung, es braucht einfach bei gewissen Krankheiten immer eine gewisse Zeit, bis der Körper auch seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Also es ist nie von jetzt auf gleich, auch jedes Mittel, was man einnimmt, es braucht einfach entsprechend länger. Dann die entsprechenden energetischen Strukturen des Kosmos, letztendlich die Sternenzeichen und die Planeten und auch die Korrespondenzen dazwischen und aber auch zwischen oben Himmel, Vater und Sonne. Also auch dieses, sag ich mal, dieses religiöse Religio-Rückverbindung, dieses Geistige geht da ganz stark mit rein. Ne? Dann das, was der Arzt noch mitbringen sollte oder zumindest sich jemanden da Rat holen sollen, ist die Philosophie, das ist die Erde, das ist Wasser, das ist das Salz, das ist das Feste, das ist das sinnlich Wahrnehmbare, also was an Stoffen denn da ist. Das heißt, man sollte die beseelte Materie kennen, wodurch entstehen Pflanzen, was brauchen die für Nährboden, dann hat man da entsprechend auch die Zusammenhänge. Dann auch die Ordnungskräfte der Natur, da eben auch die Vier-Elemente-Lehre, die mit eingreift, letztendlich greift alles ineinander und doch muss es erstmal einzeln verstanden werden. Dann Heilmittelkenntnisse sollte man haben, durch die Signaturenlehre, das heißt Signatur, wie spricht eine Pflanze zu mir, was sagt ihr Wuchsverhalten, ihr Blatt, ihre Blüte aus, wann blüht sie, nachts, tags, in der Sonne oder eher im Schatten, das sagt alles was aus. Und dann haben wir eben diese entsprechenden Zuordnungen. Und das ist eben unten Erde, Mutter und das Mondenhafte. So, das Wissen von Astronomie und Philosophie fließen eben in die sogenannte Alchemie ein, in das Mittlere, das Ausgleichende, in das Merkuris, in das Flüssige. Und damit ist dann die Kunst gemeint, mit diesen Elementenkräften, was wir aus dem Kosmos und aus der Erde haben, das zusammenzuführen. Und das letztendlich ist es das auch, was in der Spagyrik passiert und eben in den Einweihungs- und Wandlungsprozessen von Körper, Seele und Geist, dass wir das verstehen, was passiert, wenn wir einen Stoff aufnehmen, was passiert im Körper selber drin, um dann das richtige Heilmittel herzustellen oder die Heilmittelherstellung, daher letztendlich diese Lebenskräfte mitzugeben. Das ist eben das, was es braucht in der heutigen Medikation, wenn wir den Körper, Seele und Geist integrieren und heilen wollen, wobei das Geistige ja immer gesund ist. Wenn wir von Geisteskrankheiten sprechen, ist eben nicht der Geist krank, sondern unser Ich kommt nicht durch. Das heißt, wir sind eigentlich verstandeskrank, also gehirnkrank, könnte man sagen, um es richtig zu bezeichnen. Dann eben die Tugend des Heilers ist die Basis und die trägt alle anderen Säulen. Das sollte in aller Linie sein, die Nächstenliebe und die Demut, zu sagen, okay, ich beobachte, und er sollte die anderen drei Elemente kennen, integrieren, und das zeichnet halt dann die Mediziner aus, und jeder kann sich ja jetzt überlegen, wo die heutige Medizin mit ansetzt, und letztendlich geht es immer darum, die Vervollkommnung des Menschen, den inneren Heiler zu aktivieren. Also das sind so die vier Säulen der Heilkunst, auf die Paracelsus sich alles durchzieht, auch seine Heilmittelherstellung, und wo auch eben teilweise viele Heilpraktiker oder Homöopathien weniger, die sind eher in der, die nehmen philosophische Aspekte mit rein, wie die Signaturenlehre. Nicht immer werden dann die homöopathischen Mittel Wissen mit dem alchemistischen Wissen so hergestellt. Aber auch hier, wer da nähere Informationen haben will, habe ich einen guten Kontakt, der auch Online-Kurse macht und in der Nähe von im Schwarzwald ist. Genau, also die vier Säulen, ganz wichtig. So, und die fünf Krankheitsursachen sind eben das Ens Astralis, die Macht der Gestirne, Ens Veneni, der innere Alchemist, Ens Naturale, die Heilung im Einklang mit den Sternen, das Ens Spirituale, die Macht des Geistes, und Ens Dei, die Macht des Schicksals. Und jede dieser Krankheitsursachen sollte man anders angehen. Man sollte sich zumindest Gedanken machen, was könnten die Auslöser sein. Es ist eben nicht immer nur eindeutig, sondern manchmal ist es eben vermischt, zwei, drei Sachen ineinander. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich gut oder immer besser kennt. So, Ens Astralis, die Macht der Gestirne, das ist das, dass auch jedem Organ ein entsprechender Stern zugeordnet ist, und das kann ich entsprechend stärken oder schwächen. Und das ist, im Prinzip zielt es immer daran, und die Stärkung des, die eine mögliche Therapie wäre die Stärkung des Immunsystems durch Lebenselixiere und eben bestimmte Medikationen, die astrologische Konstellation auch mit unterstützen. Und auch vielleicht in unserer Gesamtheit heute die Dinge auch. Dann Ens Veneni, der innere Alchemist. Da geht es darum, dass wir eben bewusst unsere 12 Sinne, das ist eben auch häufig, ist ja der Wärmehaushalt bei vielen in Mitleidenschaft gekommen, und dass wir eben auch aus Genuss essen und nicht aus dem, was unser Körper macht. Und dann werden wir beim nächsten Mal mit drauf eingehen, was denn unser Körper mit den Stoffen macht und weshalb er tatsächlich bestimmte braucht und nicht einfach nur unseren Genuss folgen sollten. Also das ist auch so, dass wir unseren inneren Alchemisten immer besser kennenlernen. Und da gibt es eben aufgrund von der Psychophysiognomik auch Unterschiede, dass auch innerhalb einer Familie einfach auch jeder vielleicht was anderes braucht, und da muss man halt einen guten Mittelweg finden. Genau. Und da ist letztendlich beim inneren Alchemisten zu stärken, kann man jeder selber machen, also dass man auch Entgiftung und Entschlackung jeweils macht. Wie oft hängt auch davon ab, wie gesund jemand selber ist, ob er jetzt gerade ein Leiden hat oder nicht. Auf die Lebensführung mit achten, also auch einen Rhythmus haben, morgens, mittags, abends, da die entsprechenden. Und dann halt auch die entsprechenden Organe, die heute besonders belastet sind, durch die Psyche auch, die Leber zum Beispiel durch Bitterstoffe unterstützen und auch regelmäßig ausleiten, weil wir eben ja doch viel aufnehmen, sei es auch an negativen Nachrichten, die trotzdem in uns wirken, auch wenn wir uns immer besser abschirmen lernen. Und gleichzeitig aber auch in der Luft. Ja. Oder dann halt auch in den Wald gehen und da gut atmen. Und dann haben wir als nächstes Ens Naturale, Heilklang im Einklang mit den Sternen. Und da geht es eben darum, dass man eine, ja, je nachdem, es gibt ja immer schwächere Phasen, dass man eine Metallfunktionstherapie mitmachen kann, wenn man geschwächt ist. Und ich lese da was vor, was Paracelsus gesagt hat. Das Herz sendet seinen Geist durch den ganzen Leib, wie die Sonne durch alle Gestirne und Erden. Dieser Geist nützt allein dem Leibe, gleich Lebensgeist, und dringt nicht zur Stätte der sieben Organe. Das Gehirn geht allein zum Herzen und vom Herzen wieder zurück zu seinem Zentrum in geistiger Form. Der geistige Lauf der Leber vollzieht sich nur im Blute. Die Milz hat ihre Bahnen an der Stelle und in den Gedärmen. Die Nieren haben ihren Lauf durch die Harnwege und Lenden. Der Umlauf der Lungen vollzieht sich in Brust und Kehle. Die Galle nimmt ihren Lauf durch Magen und Eingeweide. Wie schon angezeigt wurde, sollte ihr verstehen, dass wenn sie sich irren und in eine falsche Bahn geraten, etwa die Bahn der Milz in die Bahn der Galle, dann Krankheiten entstehen. Genau das kann man dann erkennen anhand von den Krankheiten und weiß dann, was man für ein Metall als Gesamtkonstitution geben kann. Dazu sollte man wissen, dass die Metalltherapie auf die Gesamtkonstitution des Körpers wirkt und pflanzliche Stoffe eben das Organ unterstützen. Deswegen wird auch beides immer gemischt. Und deswegen habe ich euch unten das auch schon mal aufgelistet. Da werden wir nachher aber nochmal drauf eingehen. Da habe ich nochmal eine eigene Folie gemacht. Dann eben das Enspirituale, die Macht des Geistes. Das ist die sogenannte heutige Psychosomatik. Und es gibt ja eben eine wissenschaftliche Richtung, die Psychoneuroimmunologie. Und die weist es ja jetzt auch schon nach, dass wir aufgrund von unseren Gedanken auch Krankheiten entstehen können. Und deswegen gibt es da eben auch Unterstützungstherapien, wie die psychogene Wirkung, Psychotherapie, Amulette und Talismane. Ich nehme gerne Edelsteine, weil das sind die Sinnesorgane der höheren Hierarchien. Genau, und die können da auch mit unterstützend wirken. Wenn man Steine anschaut, wirken sie seelisch und wenn man sie auf der Haut trägt, dann unterstützen sie den physischen Leib. Und dann gibt es Endstay, die Macht des Schicksals. Letztendlich ist es manchmal so, dass vielleicht die gesamten Dinge jetzt erstmal nicht helfen können, weil man da ja wieder was im Außen sucht, sondern man sollte letztendlich zu sich innerlich gehen und dann sagen, hey, hoffentlich hat es wirklich was intensiv mit mir zu tun, ich bin völlig von meinem Weg abgekommen. Und erstmal das Leiden annehmen, schauen, was es einem zeigen will, in sich reinhören und dann vielleicht eine Kombination aus Therapie und schon auch Unterstützung nehmen. Aber letztendlich geht es um die eigene Wandlung, um das eigene Wachstum. Und deswegen wäre da eine Therapie, ob sie seelsorgerisch, Psychotherapie, Meditation, Gebete, Aufenthalt an sakralen Orten, also hochschwingende Orte, dass man all das, was einen niederzieht, meidet. Und selbst dann, wenn keine Heilung ist, kann ja sein, dass man sagt, okay, das war jetzt, auch die Lebenszeit ist beendet und ich nehme das jetzt an und meine Seele wollte da vielleicht nochmal was lernen und wachsen. Also auch diese Demut heute anzunehmen und immer mehr auch das Sterben und das Leiden mit zu integrieren und nicht weghaben zu wollen, sondern das Wachstumspotenzial da drin zu sehen. Habe ich euch nochmal die Planeten von unserem Sonnensystem aufgeschrieben, wo jetzt, es gibt noch die transsaturnischen wie Uranus, Neptun und Pluto und darüber hinaus gibt es auch noch welche, aber die wurden noch nicht entdeckt. Also es wirkt ja alles, weil letztendlich sind es ja alles auf den Hierarchiestufen Wesenheiten, die ja ihre Aufgabe erfüllen. Also es ist ja nie so, dass es nur ein Planet ist, sondern es sind ja bestimmte Kräfte dahinter. Und der Saturn, Jupiter, Mars, die Sonne, Venus, Merkur und Mond haben Organentsprechungen in unserem Körper. Und letztendlich ist ja das, unsere jetzigen Organe, die wir jetzt haben, werden sich ja dann transformieren, das machen wir beim nächsten Mal, und werden ja wie zu unseren neuen Sinnesorganen in dem nächsten. Also hier drin speichert sich rein seelisch-geistig unser Gesundheitszustand mit ab, und die Planeten sind letztendlich die Wesenheiten, die uns unterstützen, mehr oder weniger unsere Richtung zu finden. Also wenn ein Organ erkrankt, hat man sofort auch die entsprechende geistige Entsprechung, und je nachdem ist man eben zu tief inkarniert, also das Ich zu tief in die Materie hineingerutscht, man ist aus der geistigen Welt in die Materie gerutscht, oder man ist zu stark in der geistigen Welt und kommt gar nicht richtig an. Also so. Und dazwischen gibt es eben viele Nuancen. Und wenn man das nach und nach versteht, dass auch wir, das ist, dass wir den Makrokosmos in uns haben, dadurch passieren dann eben, gibt es dann auch diese Signaturenlehre von den Pflanzen, die genau diese Mittel enthalten, und sagen, hey, Saturn ist eben Blei. Man sieht es auch an dem Blattwachstum und aber auch an den Inhaltsstoffen. Also das ist die Kräuterheilkunde, die von den früheren, von unseren Ahnen gewusst wurden. Das entsprechende Organ wäre jetzt hier die Milz zugeordnet, und eben des Metalls Blei. Dann beim Jupiter und des Zinn ist es die Leber, und das ist ja unser Entgiftungsorgan schlechthin. Deswegen sollten wir die Leber immer gut pflegen, eben mit Bitterstoffen. Dann Mars ist so unsere Willenskraft. Die brauchen wir, um sie umzusetzen. Und Mars und Eisen und Zinn hängt eng zusammen, weil das die Galle, Leber, die arbeiten ineinander. Also jedes Organ arbeitet für das andere mit, also auch die Leber übernimmt ganz schnell, wenn zum Beispiel die Milz entfernt wurde. Aber die Milz ist eben das weiteste hier am Außen, und es ist auch das, ja, es wird leider auch häufig entfernt. Das kann aber ersetzt werden, und da treten die anderen Organe mit hin. Trotzdem braucht es dann bei den Menschen häufig eine Blutwäsche. Und eben dieses Maß. Diese Maßkraft, die Willenskraft hängt sehr stark auch mit dem Jupiter zusammen, mit Eisen, das ist Galle, der Bauchspeicheldrüse. Die Informationen kommen aber letztendlich über unsere Geschmacksnerven. Das machen wir dann jetzt beim nächsten Mal ein bisschen tiefer. Dann unsere Mitte, unsere Sonne, unser Herz, das ist Gold, was alles durchtränkt, was auch das Ausgleichende nach oben in das Geistige und in das Physische, in unsere physische Natur ist. Das heißt, Gold als Konstitutionsmittel kann man immer nehmen. Das gesehen in den Pflanzen sind alles, was wirklich gelb blüht. Genau. Venus, das sind dann unsere Nieren-Sexualorgane mit Kupfer, und das ist so verbunden, dass man sagt, die zwei hängen eng zusammen. Das heißt, wenn man eine Eisentherapie hat oder einen Eisenwert anschaut, sollte man auch immer seinen Kupferwert anschauen und eben umgekehrt. Dann haben wir noch den Mond, den Merkur und den Mond. Der Merkur ist letztendlich die Lunge, unser Quecksilber, auch unsere Gedankenkraft. Und zum Schluss der Mond mit dem Silber. Der ist in unseren Vererbungskräften, aber auch in den Wiederaufbaukräften mit drin. Ist auch in unseren Säften mit drin. Wir bestehen ja auch zu, wenn es gut geht, noch als Erwachsener auch noch zu 75-80% aus Wasser. Deswegen sollten wir eben gutes Wasser trinken. Und wenn wir Alkohol oder sonstige Sachen trinken, eben durch Wasser kompensieren und so die ganzen Süßgetränke eben möglichst reduzieren. Also Mond, da greift unsere Säfte mit an in der Silbertherapie. Silber wird auch gegen Entzündungen genommen. Mond ist eben auch mit für den Zellaufbau dann wieder mit drin. Und das schauen wir uns jetzt beim nächsten Mal mit an, wie unser Körper, wie das ineinander wirkt. Und zum Schluss eben noch den Buchtipp. Das ist Paracelsus Medizin. Altes Wissen in der Heilkunst heute. Olaf Rippe und Margret Madiewski. Aber ihr kriegt es so, wenn ihr Paracelsus Medizin eingebt und altes Wissen in der Heilkunst heute von Olaf Rippe, ist ein dicker Schinken. Da ist viel über Paracelsus geschrieben und auch die Entwicklung und auch über mögliche Heilwege. Ihr könnt es auch gerne bei mir nochmal anschauen. Und wer dann in die Metalltherapie stärker mal reinschauen möchte, kann dann das Buch von der Salloway, was auch immer wieder da drin genannt wird, verwenden. Das ist ein bisschen komplizierter, aber letztendlich deutet es auch alles mit hin. Aber ihr könnt da gerne mit reinschauen. Also so einfach nur als Einblick, was braucht es für Heilung? Also es braucht für Heilung eben wesentlich mehr als nur schnell mal das Medikament, sondern es braucht eben dieses zusammenhängende Wissen, meiner Meinung nach, um dann wirklich nachhaltig gesunden zu können und auch eine nachhaltig gesunde Gesellschaft aufzubauen. Und früher gab es die Ärzte und ich denke, in Zukunft schaffen wir das dann auch wieder, solche Naturheilmediziner für uns zu entdecken. Viel Freude dabei!